Ja, aber ich. Ach so, sogar mit Aufnahme. Wunderbar. Läuft das?
Ja.
Okay. Ja, also ich möchte ganz herzlich hier alle begrüßen zum Global Day of Jewish Learning. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil es ein ganz besonderer Lerntag ist. Angefangen hat diese Idee vom Global Day of Jewish Learning eigentlich letztes Jahr. Rabbiner Arvin Steinsaltz hat sein Monumentalwerk, die Übersetzung der Torah, beendet. Und aus diesem Grund wurde ein besonderer Tag sozusagen angefangen. Und die Idee ist nachher gewesen, dass es eigentlich ganz toll wäre, so einen internationalen Tag des Lernens weiterzuführen. Dieses Jahr wurde ein neues Thema gewählt, und zwar über das Gebet, was ich in der Zwischenzeit gelernt habe, dass es kein Gebet ist, das Schma Israel, aber dafür kundig wird der Rabbiner mehr uns darüber erzählen, weil deswegen sind wir ja heute hier, um zu lernen. Und ich habe meine erste Lernstunde schon heute Morgen gehabt, fand ich sehr interessant. Ja, also Thema ist Schma Israel, das Gebet, was sozusagen uns als Volk gegeben wurde und das uns auch irgendwo begleitet und zusammenhält. Und die ganze Idee des Global Day of Jewish Learning ist eigentlich, dass man an diesem Tag gemeinsam lernen soll, um uns verstärkt das Gefühl zu geben, dass egal wo wir leben, welcher Ausrichtung wir zugehören, wir ein Volk sind. Und auch etwas tiefer zu ergründen, was ist das eigentlich, was unsere Geschichte ist, was unser Schicksal ist und was wir daraus lernen und in die Zukunft weitergeben können. Ich denke mir, dass gerade am Beispiel des Schmas es besonders wichtig ist, dass wir das an die weiteren folgenden Generationen das weitergeben, an Kinder und Kindeskinder. Und das soll uns jeden von uns auch begleiten, egal, wie gesagt, welche Ausrichtung oder welcher auch Religion, wenn man so will, auch zugehörig ist. Ja, ich spreche jetzt heute hier im Namen der Jan-Schwarzer-Akademie. Ich möchte aber ganz herzlich allen meinen Kollegen danken, die an diesem Tag mitgewirkt haben, dass es überhaupt stattfindet. Zum Ersten ist es selbstverständlich die IKG mit Rabbiner Folger als jetzt unser Haupt, sage ich mal, Rabbiner, der unsere Gemeindezentrum jetzt übernommen hat und sie auch leitet im rabbinischen Wissen, sage ich mal so. Dann Rabbiner 3 selbstverständlich. Mitwirken tut auch eine andere Organisation ganz aktiv, das ist Torah Mission. Im Moment ist Rabbiner Bruckner nicht hier, aber er gibt heute mehrere Shiurim. Es hat sich auch beteiligt an diesem Tag das Jugendzentrum Neshama. Die machen ihre eigenen Shiurim oben im Jugendzentrum, ausgerichtet auf die Jugendarbeit. Und dann haben wir nochmal ein spezielles Frauenlernen heute Abend. Um 19 Uhr ist das, das ist Ellen Presser, das Lehrhaus. Dann haben wir noch heute Morgen, sollte ich nochmal erwähnen, Dr. Münz, die Georgenstraße. Da wurden auch Shiurim gehalten. Was haben wir dann noch? Wen? Ah ja, ganz genau, Entschuldigung, nicht zu vergessen, Rabbiner Berghaus, Sozialabteilung, deswegen und seine Frau Sarah selbstverständlich, da wird auch nochmal Shiurim sein in russischer Sprache, ganz besonders, denke ich mal, wir werden sehen, wie wir das dann unterteilen. Und heute Abend, der letzte Shiur, der stattfinden wird, das ist im Janusz Korczak Haus selber, das ist für junge Erwachsenen unter der Leitung vom Studentenverband und von Janusz Korczak mit Gasch. Also so ist eigentlich so der Tagesplan. Ich möchte ganz herzlich allen danken, die mitwirken, denn wir haben auch das Glück gehabt, es weiter auszuweiten auf Bayern. Also es beteiligen sich nicht nur München heute an diesem Global Day of Jewish Learning, sondern auch in Bayern mehrere Gemeinden. Ja, genau. Und jetzt wollte ich nochmal sagen, die Shiurim werden nochmal unterteilt und wie gesagt auch in zwei Sprachen. Und wir haben einen Gast, der heute einen besonderen Shiur auch anbieten wird. Das ist Herr Lorenz. Er wird Meditation zusammen mit Rabbiner Folger machen. Und wir haben auch noch, bitte?
Und
die russische Version mit Rabbiner Berghaus in russischer Übersetzung oder Sprache, wahrscheinlich direkt. Und wir haben noch draußen, im Moment sehe ich den Herrn Heinal nicht, aber das ist unser Schreiber, der eine schöne kalligraphische Schrift zeigen wird, wie das Schma zum Beispiel geschrieben wird, anhand von Beispielen, auch ein Lesezeichen. Wer möchte, kann gerne da rausgehen nachher in der Pause und sich das schreiben lassen, auf seinen Namen, auf das Lesezeichen. Das Ganze wird auch umrahmt, kulinarisch, ist auch wichtig. Und zwar in den Pausen sind Sie herzlich eingeladen, draußen bei Kaffee und Kuchen. Also auch für die körperliche, sage ich mal, Tüchtigkeit wird gesorgt, nicht nur für die geistige. Und ich bin sicher, dass wir uns hier alle im Wissen bereichern werden. So, und ich möchte das jetzt einfach das Wort weitergeben an Ravina Holder.
Danke, Frau Fabian, für die Organisation, für die Initiative, gemeinsam, wie Sie auch bemerkt haben, mit Zora Mission, mit der IKG. Es freut mich, Sie eben an diesem Tag begrüßen zu dürfen. Das Thema, das ich ansprechen soll, Damen und Herren, heißt die ethische Dimension des Schma Israel. Das ist so ein bisschen seltsam, wie er kennt, denn wenn man den Schma Israel liest, ist es nicht direkt deutlich, wo die ethische Dimension zu finden ist. Kurze Einführung, wenn Sie thematisch das Schma lesen, werden Sie merken, es ist kein Gebet, wir sprechen nicht zu Gott, sondern wir hören die Stimme von Gott. Wir lesen Abschnitte aus der Tora, die uns anspornen, inspirieren, begeistern sollen, verpflichten sollen, sich auf eine gewisse Art in Bezug auf Gott zu benehmen. Mit den ersten Worten, und du sollst den Ewigen, deinen Gott Allmächtigen, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Macht oder in allen Situationen lieben. Lieben hier heißt nicht nur lieben, wie Freunde einander lieben oder Gatten, wobei bei Gatten wird es kompliziert, sondern es hat eine größere Bedeutung. Es ist die Sprache des Bundes. Wir verpflichten uns gegenseitig. Wir sind für immer und ewig aneinander verbunden. Gut, alles sehr schön. Es ist dann kein Gebet, sondern wir hören die Stimme Gottes, wenn wir das Schma sprechen. Es spricht auch nicht von der Ethik. Denn hier steht die andere Person in Bezug zu Gott im Mittelpunkt. Und nicht der Bezug zwischen Mitmenschen. Jedoch heißt dieser Vortrag jetzt die ethische Dimension des Schma Israel. Wie komme ich dazu? Hören Sie die folgende Geschichte. In 1993 ist der weltberühmte Rabbiner Yosef Be'er Soloveitchik verstorben. Im Alter von 90 Jahren. Rabbiner Soloveitchik pflegte eine längere Zeit, in den, er lebte in New York, in den New Yorker, jüdisch, also er lebte in Boston und New York, hin und her. Aber er pflegte eine längere Zeit Artikel in der jüdischen Sprache, in jüdische Zeitungen zu jüdischen Themen zu schreiben. Und eines Tages bekam er einen Leserbrief, in dem ihm gefragt wurde, wie sich Juden, die einigermaßen traditionell sind, aber nicht sehr traditionell, die nicht unbedingt zum Gebet kommen, die nicht unbedingt alle Gesetze der Tora einhalten, was sie in dem Gebet sehen können. Leuten, die zwar einigermaßen gläubig sind, aber nicht von den Tiefgläubenden. Die wollten wissen, was sollten sie im Gebet sehen. Und Rabbiner Soloveitchik schrieb dann in Jiddisch einen langen Artikel, wo er mit wunderschönen poetischen Ausdrücken die Erfahrungen der Juden wie an Yom Kippur, denn die Sonne sehen untergehen am Anfang von Yom Kippur und zu Kol Nidre kommen und sie außer nicht die Worte des Gebets verstehen. Und wiederum die Sonne sehen scheinen und dann untergehen am Abend, als Yom Kippur zu Ende kommt und sie das Neila-Gebet sprechen. Und da, nachdem David Soloveitschik die Emotionen, die im Gebet erweckt werden, bei allen Leuten, ungeachtet, ob sie die Worte des Gebetes richtig gesprochen haben oder nicht, und sie noch öfters andere Gebete aussprechen oder nicht, die Emotionen sind da, nachdem er sie ganz lobenswürdig und schön poetisch beschreibt, entfaltet sich in seinem Artikel die folgende Philosophie, die eigentlich nicht von Rabbiner Soloveitschik erfunden wurde, obwohl er sie auf eine sehr eloquente Art niedergeschrieben hat. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott Allmächtiger. Der Ewige ist alleine. Diese Worte sind nach Soloveitschik nicht nur eine Verkündung des jüdischen radikalen Monotheismus. Es gibt nur einen einzelnen Gott, der nicht in Teilen zu verteilen ist, der nicht etwa verschiedene Persona vereinigt, ein einziger alleine, der alleine über Himmel und Erde herrscht, in allen Zeiten und in allen Orten. Nicht nur das bedeutet das Schma nach Soloveitschik, sondern er hebt das Folgende hervor. Das Monotheismus hat nicht nur eine religiöse Dimension, sondern eine ethische Dimension. Solange Menschen an verschiedene Mächte glaubten, war es immer möglich, ein Opfer einem anderen Götz zu bringen, um sich zu schützen, nachdem man ein oder ein anderes Verbrechen gemacht hat. In dem polytheistischen Verständnis ist der Gottesdienst oder Götzendienst da, um möglichst viele Götter hinter sich zu scharen, damit man sich gegen den anderen Götter schützen kann, gegen den man etwas verbrochen, ein Verbrechen gemacht hat. Für eine Ethik gibt es in diesem Hinsicht kaum Platz. Was wichtig ist, ist, einige Götter abzukaufen und einige fette Bullen, Opfer. Wenn Sie Homerus lesen, dann merken Sie sich diese Philosophie ganz gut. Dabei geht es immer zu sorgen, dass dieser Götz und jener Götz irgendwie ruhig gemacht wird mit seinem Dienst und dann macht man weiter im Leben, was man möchte. Nicht so das Judentum. Es gibt nur einen Gott und er erwartet nicht nur, dass wir ihn dienen, sondern er erwartet, dass wir Verantwortung übernehmen, verantwortungsvoll mit seiner Schöpfung umgehen. Dass wir verstehen, dass unser Benehmen nach dem Standard der Ehrlichkeit, einigermaßen auch der Anstand, aber überwiegend der Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit gemessen wird. Wenn es nur einen Gott gibt, wenn wir das zugeben, heißt das auch, dass wir damit anerkennen, dass wir Rechenschaft abgeben müssen. Deshalb gibt es im Schma und im Stehgebet eine ethische Dimension, weil wir anerkennen, dass es ebenso diesen einen Gott gibt und dass alles daraus folgt. Er ist der Einzige, der herrscht. Ich darf nicht gegen ihn herrschen. Er wünscht sich eine friedliche Welt, eine Welt der Ehrlichkeit, eine Welt der Anerkennung, eine Welt der Dankbarkeit. Und ich darf mich dagegen verbrechen. Das ist die ethische Dimension des Schemas. Aber Rabbiner Soloveitschik geht weiter und entwickelt diese Gedanke auch in Bezug auf dem Stehgebet, auf der Amida, der Schemone Esre. Wenn wir in der Schemone Esre an Wochentagen für verschiedene Dinge beten, die uns wichtig sind, und an heiligen Tagen die Heiligkeit des Tages verkünden und ihn mit Abschnitte aus der Tora beschreiben, dann verkünden wir damit auch, was für eine Verantwortung wir haben. Auch darin finden wir die ethische Dimension. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, dass Rabbiner Soloveitchik das erwähnt haben soll, aber sprechen wir von so einer Mitzwe, die mit den Gebeten, die von Rabbiner Soloveitchik erwähnt wurden, verbunden ist. Nämlich sprechen wir von dem Schabbes. Wir haben zweimal in der Tora die 10 Gebote. Eigentlich sind sie nicht 10 Gebote, es gibt 14, 15 Gebote jemals. Es sind 10 Worte. Es ist Zeit, dass wir diese Fehlbeschreibungen ersetzen durch genauere Beschreibungen. Aseret ha-Dibrot, nicht Aseret ha-Mitzvot. Die 10 Worte. In den 10 Worten gibt es die Mitzwe, dass wir Schabbes einhalten sollen. Wir haben die 10 Worte in dem 20. Kapitel des 2. Buch Moshe, in dem Abschnitt Yisro. Dort heißt es, gedenke den Schabbat-Tage. In den gleichen 10 Worten, die wir im 5. Buch Moshe, im Abschnitt bei Eschanan finden, heißt es, hüte den Schabbat-Tage. Das ist eine Differenz, die wohl bekannt ist. Was weniger bekannt ist, ja, weil wir sagen das jeden Freitagabend, sagen wir in der Chadoti, sagen wir, Shomor vezochor vedibur echot. Hüte und gedenke wurde in einem Wort von Gott gesprochen. Unsere Weisen sagen, wie kann es sein, dass hier zwei Versionen von den 10 Worten bestehen? Sagen unsere Weisen, unsere Vorfahren am Fuß des Berg Sinai haben beide gleichzeitig gehört. Alles war erfasst in diesem göttlichen Wort. Die Leute merken sich nicht so oft aber, dass wenn unsere Weisen das gesagt haben, sie nicht nur an den Worten Zohor und Shomor, Gedenke und Hüte dachten, sondern auch an den übrigen Differenzen zwischen den zwei Versionen der 10 Worten in Bezug auf den Schabbes. Denn in einem Wort heißt es, Gedenke den Schabbestag, weil Gott Himmel und Erde erschaffen hat. In einem anderen Ort heißt es, hüte den Schabbestag, denn Gott hat dich aus Ägypten herausgebracht. Interessant, zwei unterschiedliche Gründe, weshalb haben wir den Schabbes? Um die Schöpfung in 7 Tagen vor den Augen zu halten? Oder ist es mit Ägypten verbunden? Im Kiddusch, Freitagabend, werden beide Gründe aufgezählt. Warum? Weil der Schabbes sowohl eine religiöse als ethische Dimension hat, die miteinander verbunden sind. Erstens, die Glaube. Gott erschuf Himmel und Erde. 6 Tage schuf er, am 7. Tag ziehte er sich zurück. Wir auch. 6 Tage lang sind wir schöpferisch tätig und am 7. Tag halten wir uns zurück, Werken auszuführen. Aber es gibt auch eine ethische Dimension. Hüte den Schabbat, denn du warst ein Knecht in Ägypten. Und Gott hat dich befreit. Und jetzt beauftrage ich dich, dass alle den Schabbat haben sollen. Wer macht die Verständnis von unseren Vorfahren, stellen und Fuß des Werks hinein? Vor kurzem wurden diese Sklaven befreit. Sie sind zufrieden. Bisher waren sie die Unterdrückten. Jetzt sind sie die Herren. Und sie hören, einmal in der Woche machen wir Schabbat. Ja, einmal in der Woche freinehmen, das machen wir wohl gerne. Wir lassen uns von unseren Knechten bedienen. Sagt Gott, aber erst heißt es ja die Familienhäuser. Sagt, du und dein Sohn und deine Tochter. Na okay, ja, unsere Kinder müssen eben mal auch lernen, Herren und, also Herrinnen heißt das, Damen, zu werden. Okay, aber wir haben Knechte. Sagt Gott, Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd. Die Männer und die Frauen, die Knechte sind. Nicht nur die hebräischen Knechte, die sich für eine begrenzte Zeit im Dienst verkauft haben, sondern auch die Dauerangestellten, die aus anderen Völkern gekommen sind. Auch sie haben den Schabbes. Dann, gut. Aber die Leute, die konvertieren, die sind doch von draußen gekommen. Die werden für uns arbeiten. Nein! Auch die Fremden, die gekommen sind, sich dem jüdischen Volk anzuschließen, die haben auch den Schabbes. Vergessen Sie nicht, dass Israel nach Familien in Grundstücke aufgeteilt wurden. Und jemand, der sich konvertierte, nicht automatisch ein Stück Land hatte. Das heißt, er war ein bisschen benachteiligt. Und die Knechte, sprechen wir euch davon, dass sie benachteiligt sind. Das ist ganz einfach. Und Gott sagt, alle bekommen den Schabbes. Was ist ein Schabbes? Erstens ein Ruhetag. Das ist ein großer Skandal schon. Alle den Schabbes finden. Aber es geht weiter. Es ist der Tag Gottes, der Tag der Geistigkeit, der Tag der Anerkennung, der Tag der Religionsphilosophie. Und da sagt die Tora, sagt Gott, auch die Leute in der niedrigsten Schicht der Gesellschaft haben auch den Schabbes. Auch sie haben potenzielle geistige Wachstum. Und auch sie haben Zeit, sich auszuruhen. In diesem Gebot, wie Rabbi Soloveitchik das ein Schma aufgewiesen hat, zeige ich das auch bei den Schabbes, verschmelzen sich das Ethische und das Religiöse. Das ist typisch jüdisch. In der Verbindung mit Gott finden wir auch die Pflicht, um die Verbindung mit den Mitmenschen sinnvoll zu gestalten. Also, es gibt eine ethische Dimension zum Schma. Und auch der noch nicht so besonders überzeugt ist von der Frömmigkeit, sich vielleicht so ein bisschen Zinite bewegt in der Synagoge, der einige Gebete spricht, der noch nicht weiß, ob er sie alle spricht, der einiges belebt, einhält, aber noch nicht alle. Auch für sie ist das Schma, ist die Amida unseres der Schabbes und so weiter sinnvoll, auch ohne, dass sie sich bereits tief entfaltet haben in der Religionsphilosophie. Weil eben aus diesen religiösen Motiven, aus diesen religiösen Texten, aus diesen religiösen Pflichten sich das Ethische gestaltet auf eine Art und Weise, die wir sonst nicht haben. Das ist mein Wunsch, Damen und Herren, dass wir heute, wenn wir die zahlreichen, die Workshops, Referenten hören werden, dass wir ein tieferes Verständnis des Schma gewinnen werden. Dazu gehört, dass wir uns sowohl in diesem ethischen Bereich als auch in dem religiösen Bereich entfalten werden. Dass wir in dem Schma einen Text entdecken werden, den wir bereits kennen, aber wir werden ihn noch entdecken. Weil wir eine zusätzliche Schicht entdecken werden. Zwei, drei zusätzliche Schichten. Wenn wir den Text ab heute nicht mehr gleich so schnell lesen werden, sondern ihn besonders andächtig lesen werden, weil er für alle Bereiche unseres Lebens so viel bedeutet. Nachdem, dass Sie meine Gedanken hier gehört haben, so andächtig, ich danke Ihnen, weil ich auch sehr gerne Ihre Anstoße, Ihre Gedanken und Fragen hören. Also das Wort gebe ich Ihnen über. Ja?
Meine Frage, ich habe noch nicht gefunden, warum es kein Gebet
ist. Nicht verstanden. Sehr gut. Wenn Sie den Text lesen, werden Sie sehen, dass wir nicht zu Gott sprechen. Ein Gebet, beten, ist quasi Fragen, Loben, eine Beziehung, in der ich zu Gott spreche. Im Schma sprechen wir nicht zu Gott. Es gehört zum Gebet. Es ist sehr wichtig, aber eigentlich spricht doch Gott zu uns, in unsere Stimme. Es gibt eine Halacha, dass, wenn wir das Schma sprechen, die Worte ausgesprochen werden sollen, deutlich ausgesprochen werden sollen, Soweit, dass wir unsere eigene Stimme hören können. Ich glaube, jetzt gewinnt das eine zusätzliche Bedeutung. Wir müssen unsere Stimme hören, weil mit unserer Stimme Gott zu uns spricht. Der Nachbar muss es in der Synagoge nicht unbedingt hören, aber jeder für sich soll seine Stimme dabei hören, weil durch seine Stimme Gott spricht. Und das heißt auch, dass jeder von uns auch ein Sprechrohr für Gott ist. Jeder von uns ist eben dieses Gefäß, das von Gott empfängt. Gute Bemerkung, danke. Die nächste Frage, ja?
Wenn ich in die Synagoge komme, später war es vielleicht alle anderen, die Gemeinde bildet genau, die Gemeinde bringt, das Gemeinde und ich bin eigentlich noch nicht so mit meiner Manier gewesen. Soll ich auch da die Frage mitmachen und soll ich mein eigenes Gebet weitermachen?
Sehr gut. Eine wichtige Frage. Ich werde die Frage noch anders aufstellen. Jemand kommt etwas später, während, wie von der Tora vorgelesen wird, das Schmal schon längst gesprochen wurde. Das ist der erste Schritt. Dann kommt jetzt die Frage. Was macht man dann? Leute kommen, es gibt viele Leute, die kommen für das Ende des Gebetes. Ja, sie kommen zu Ende der Tora-Vorlesung und dann zum Musaf. Musaf ist ein schönes Gebet. Es hat profunde Gedanken. Das Schma ist noch schöner. Nicht vom Musaf wegzunehmen, aber es ist schon ein bisschen schade, wenn Leute dann kommen und das schönste Teil des Gebetes irgendwie verpasst haben. Dann werde ich sagen, holen Sie erstmal das Schma nach. Schma und die Segensprüche von Schma, die zu den ältesten Segensprüchen gehören. Und hier wieder von Schacharit. Vor, dass man über Musaf denkt. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Schma ist etwas, das wir nicht auslassen sollen. Wenn ein Teil der Gemeinde das Schma spricht und ein anderer sie nicht spricht, problematisch. Wir bilden eine Einheit, wir werden alle angesprochen, wie Rabbiner Bruckner heute Morgen das im ersten Teil unserer Tagung auch bemerkt hat. Schma Israel. Wir werden als Volk angesprochen. Wenn das Publikum Schma spricht, sollten die anderen, insofern sie nicht gerade in der Mitte von etwas sind, das, wo man nicht unterbrechen darf, sollen sie eben das Schma mitsprechen. Herr Schiffer. Nächster Anstoß. Stimme noch. Ja, bitte. Richtig. Gute Frage. Es ist so, es gibt gewisse Texte, die konjugiert werden. Ja? Andere Texte nicht. Der Text von Schma ist, würde ideal, kann man sagen, neutral geschrieben worden. In Hebräisch gibt es aber kein Neutrum. Gibt es einfach nicht. Hebräisch ist eine Sprache, wo es nur zwei Geschlechter gibt in der Sprache. Also menschlich gibt es ja immer nur zwei Geschlechter, aber in der Sprache gibt es nur zwei Geschlechter, männlich oder weiblich. Und das Männliche steht auch für das Universelle. Übrigens ist das gleiche auch im Französisch so. Ja? Die germanischen Sprachen haben ein Neutrum. Die lateinischen Sprachen haben das nicht. Ja, die semitischen Sprachen haben das nicht. Außerdem ist mit Israel nicht die Einzelperson gemeint, oder nicht nur die Einzelperson, sondern alle zusammen. Und das Volk, ja, ist in Hebräisch ein männliches Wort, ja, Ha'am, Amim. Und deshalb sprechen alle das männlich. Aber sie haben recht, dass es gewisse Gebete gibt, wo man sie doch konjugiert. Das finden Sie auch zum Beispiel bei den Morgensegensprüchen. In unserem deutschsprachigen Figuren, Schmakolenu, sehen Sie ganz deutlich, dass es drei, nicht ein, sondern drei Segensprüche gibt, die, das ist circa Seite 12 oder 18, was das? 24. Danke. Seite 24 im Schmakolenu, Sido. Wir hören das von dem Unterricht. Danke. Unsere Lehrerinnen sind Meister ihrer Materie. Und Seite 24 im deutschsprachigen Schmakolenus, da werden Sie sehen, dass es drei Segensprüche gibt, die konjugiert werden sollen. Das war ein Beispiel. Das ist ein sehr guter Anschluss, danke. Ich nehme die letzte Frage vor, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu erfrischen. Ja, bitte.
Wir erlauben uns, ich kenne aber das in diesem wunderbaren Literat, wo dieses Schma Israel als Ansprache der Söhne, der Wirkönne am Jakob Avinu gedeutet wird. Das heißt nicht nur Volk, sondern auch die Patriarchen.
Gut.
Und jetzt ist die Frage, wie würden Sie denn das dann deuten, wenn Sie gelehrt haben, ist die Ansprache an das Volk? Kann man das mit diesem Literat verbinden?
Sehr gut. Ich werde mich erstens entschuldigen bei denen, die heute Morgen in der Georgenstraße bereits dabei waren, weil wir dann etwas ein klein bisschen wiederholen. Aber nein, es ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Ein Teil wurde im Plenum gesprochen, ein Teil nur in einem von den zwei Schulen. Darum ist das sehr passend. Erstens, von was spricht Frau Richner? Es gibt ein Midrash, wo Jakob am Ende seines Lebens, das ist eben ein Abschnitt Vayechi, ja, Jakob wollte seinen Söhnen, die 12 Stämme, über die Zukunft berichten. Und plötzlich fehlte ihm die prophetischen Fähigkeiten. Ihm war alles verdunstert, verdunkelt. Er konnte nicht mehr prophezieren und hatte Angst, dass wie auch sein Vater und sein Großvater auf seine Kinder, ja, für seinen Vater und seinen Großvater, auf seine Kinder nicht alle in der Einheit Israels eingeschlossen sind. Überlegen Sie sich. Abraham hatte 2 Kinder, nur eine von den zwei, nachher noch 2 Kinder gehabt, aber 2 Söhne erstens, nur eine von den 2 Söhne wurde der Auserwählte. Yitzchak hatte 2 Söhne und auch nur eine von den 2 wurde auserwählt. Jakob hatte zwar 12 Söhne, aber er machte sich auch Gedanken, werden jetzt doch alle auserwählt oder vielleicht nicht. Und dann wandten sich die 12 Söhne zu ihm und sagten, Shema Israel, höre du Israel, weil Jakob auch Israel hieß, wir bestätigen alle, wir sind die Glaubenden, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Und da wird deutlich mit Israel eine Person gemeint, nicht das ganze Volk. Meine Antwort an Ihnen ist die folgende. Ich glaube, dass wir diesen Midrash, wie auch viele andere Midrashim, im Kontext verstehen müssen. Und im Kontext hier heißt nicht nur im Kontext von Jakob, sondern im Kontext von Schma Israel. Das Schma Israel ist ein Refrain eigentlich. Es kommt nicht nur vor in unserem Schma Israel. Es ist ein Refrain von einer sehr langen Rede, mit dem nur Fidel Castro mit seinen 8-stündigen Reden konkurrieren kann, könnte, jetzt ist er nicht mehr aktiv. Es ist nämlich die letzte große Rede von Moshe Rabbeinu. Wenn Sie mal das 5. Buch Moshe lesen und das nicht nach den Wochenabschnitten lesen, die Wochenabschnitten sind einigermaßen synthetisch, sie sind kunstmäßig, weil man damit die Torah in 54 Portionen einteilen wollten, weil je nach Jahr, in einem Schaltjahr, muss man 54 Shabbosim haben, um das alles zu lesen. Und deshalb hat man den Text irgendwie in ungefähr gleicher Portionen einteilen müssen. Nicht alle gleich lang, aber doch. Aber das ist keine richtige thematische Einteilung des Textes der Torah. Wenn Sie den 5. Buch Mosche mal ohne die Wochenabschnitte zu berücksichtigen lesen, werden Sie sehen, dass dort eine Rede vorhanden ist, der 15 oder 20 Kapitel lang dauert. Ich habe den genauen Zahlkapitel nicht mehr in Erinnerung, aber 15 oder 20 Kapitel spricht Mosche. Und Sie können sich vorstellen, er spricht hunderte, tausende Leute, Millionen Leute an, wie man damals das gemacht hat, ohne Mikrofon, das heißt mit vielen Leuten, die sein Wort weiterhaben, wiederholen müssen, dass alle Leute das verstehen. Da spricht das ganze Volk Israel an. Und die Leute, es droht, dass Leute anschlafen werden, können wir uns vorstellen, ja? Er spricht, ich weiß was, 2, 3, 4 Stunden. Dann sagt er immer wieder, Leute, jetzt fangen wir mit einem neuen Kapitel an. Wie heißt das? Shema Israel. Sie werden diese Worte Shema Israel wieder und wieder im Buch Devarim, im 5. Buch Moshe finden. Und das ist von der Rede von Moshe Rabbeinu. Und literarisch müssen wir zur Schlussfolgerung kommen, dass Moshe Rabbeinu der ist, der das Schma da gesprochen hat. Und Gott hat entschieden, um das in der Torah aufnehmen zu lassen. So ist es auch nicht nur Moshes Worte, sondern auch von Gott. Aber es bleibt Worte, die von Moshe geschrieben worden sind. Ich glaube, das passt so gut in der Rede von Moshe Rabbeinu, dass der Midrash uns darauf hinweist, dass wir mit dem Schma zwei Gedanken haben. Wir haben die historische Worte Shema Israel und wir haben die philosophische Worte Hashem Elokeinu Hashem Echad. Es gibt nur einen Gott mit allen ethischen und religiösen Folgen, die daraus kommen. Und der Midrash sagt uns, obwohl die Worte von Moshe gesprochen wurden, passen sie sehr wohl zu Israel, die Person Jakob. Warum? Weil bereits lange vor, dass Moshe Rabbeinu geboren wurde, die Gedanke von Hashem Elokeinu Hashem Echad, dass der Gott unser Gott ist. Das heißt, wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Und dass Gott, mit dem wir eine persönliche Beziehung ist, Alleinherrscher ist, er ist alleine da, eins und einzig, unteilbar, dass diese Gedanke seit Urzeiten des Judentums bereits mit uns waren. Und die Kinder von Jakob konnten diese Worte gesprochen haben, weil sie damals bereits hatten. Ich weiß nicht, ob der Midrash historisch meint, dass die Worte von den Kindern Jakobs erfunden wurden und vielleicht Jakob selber sie gesprochen hat, in einem anderen Midrash. Ich glaube, dass das bedeutet, dass diese Gedanken uns damals bereits prägten. Das ist der philosophische Aspekt von Schwach. Wir werden ein bisschen mehr von diesem Aspekt sprechen, mindestens in meiner, also Rabbiner Weltraum hat vor, was er sagen wird, aber wenn ich mit Herrn Lorenz die Meditation, also den Workshop von Meditation führen werde, dann werde ich diesen Aspekt noch ein bisschen versuchen zu erarbeiten. Aber es gibt eben diese literarisch-historische Element, die Form vom Schma Israel und die Gedanke, die dahinter steht, die noch viel tiefer ist. Und daraus folgt eben alles, was wir heute besprochen haben. Also ich glaube, wir können jetzt versuchen, das zu verdauen, wenn wir auch gleichzeitig etwas Physisches verdauen von den wunderbaren Kuchen und sonstigen schmackhaften Gerichte, die für uns vorbereitet wurden. Also, Damen und Herren, ich darf Sie deshalb bitten, sich jetzt locker. Also. Danke.